und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stehr und wie auch in der letzten Staffel ist mit dabei die
Jessie Fischer.
Hi Jessie.
Hi.
Ja, die Jessie und ich, wir haben ja lange gegrübelt, wie es weitergehen soll in der zweiten Staffel, ob wir unser Format komplett ändern wollen oder ganz genauso beibehalten wollen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt eine ganz gute Mischform gefunden. Also wir wollen nach wie vor Konzepte aus der Pferdewelt kritisch analysieren und hinterfragen. Aber wir dachten, wir wollen für euch auch ein bisschen lebensnäher oder praktischer werden. Und deswegen wollen wir es so ein bisschen abwechseln. Also es wird einmal eine Folge zu einem Konzept geben und einmal eine Folge, wo wir von einem Fall oder von einem Pferd berichten. Also von konkreten Pferden, die konkrete Probleme haben. Und das sind dann im besten Fall Probleme, die ihr auch habt und in denen ihr euch eben wiederfinden könnt. Ja, aber wir starten in gewohnter Manier, indem wir mal ein verbreitetes Konzept der Reiterwelt etwas auseinandernehmen. Ja, und deswegen soll es heute um das Thema Nachgeben oder Nachgiebigkeit gehen. Jessie, wir starten direkt in die Folge, oder?
Mhm.
Und deswegen meine erste Frage an dich. Was ist denn Nachgeben oder Nachgiebigkeit überhaupt? Ist es etwas, das sich jetzt nur auf Zügelhilfen bezieht, oder ist es etwa ein Konzept, das eigentlich den ganzen Körper oder vielleicht sogar die Psyche des Pferdes umfasst? Also was ist Nachgiebigkeit, wie sie da draußen so verstanden wird?
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass Nachgiebigkeit sich insgesamt darauf bezieht, dass sich das Pferd den Anforderungen auf welche Art und Weise auch immer sich anpasst und Folge leistet. Und in vielen Sparten eigentlich auch keine eigene Meinung vertreten darf, sondern sich einfach fügen muss oder fügen soll. Und dementsprechend fein, so wird es dann halt deklariert, diese Pferde sind sehr fein zu managen, weil sie auf jedes noch so kleinste Müh an Hilfengebung oder Anforderung sofort nachgeben und dem Folge leisten.
Ja, und jetzt vielleicht nochmal auf die körperliche Ebene runtergebrochen, weil ich denke, im Training ist es für viele einfach ein körperlicher Aspekt, oder? Was bedeutet Nachgiebigkeit im Training dann eben für viele Leute?
Ja, zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit dem Zügel. Ne, dass wenn ich an einem Zügel ein Stück weit annehme, egal ob ich jetzt daran das Pferd herunterspiele oder irgendwie zur Seite stellen, biegen, whatever will, so, dass das Pferd diesem Kontakt nachgibt, also weich wird sozusagen. Genauso wäre es ja auch auf einen Schenkel, ja, wenn ich das innere Bein, um ein Pferd zu biegen, in Anführungszeichen, nutze oder etabliere, dann will ich auch da, dass das Pferd ja diesem Bein nachgibt.
Also im Endeffekt, ich baue einen Druck auf und das Pferd weicht diesem Druck. Ob das jetzt im Genick ist, bei der Zügelhilfe?
Ja, also im besten Fall arbeiten die ja dann so, dass das Pferd in die Richtung weicht, wo man hin will.
Und Jessie, was steckt denn hinter dem Konzept? Also ich meine, das ist ja etwas, was sehr verbreitet ist und irgendjemand wird sich was dabei gedacht haben. Also was steckt da für eine Idee dahinter oder was für ein Ziel? Also warum will ich das?
Also ich glaube, dass schon ein Großteil gewisse alte Reitmeister mitgebracht haben in dieser Idee der Nachgiebigkeit, weil es die Pferde durchlässiger und rittiger machen soll. Dementsprechend natürlich feiner im Handling und weniger meinungsstabil.
Was ist durchlässig für dich?
Für mich ist ein durchlässiges Pferd ein Pferd, das frei durch seinen Körper arbeiten kann und den immer im Zusammenhang versteht und nutzt, und die Kräfte frei für sich nutzen und darüber verfügen kann, ist für mich Durchlässigkeit.
Jetzt in Bezug auf die Nachgiebigkeit, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, kann also, wenn ich das richtig verstehe, dieser Eindruck entstehen. Aber der Eindruck entsteht dann quasi, weiß ich es für mich, weil ich auf wenig Widerstand stoße dann, oder? Mhm,
genau.
Passt dann zu dieser Nachgiebigkeit auch dieses Konzept der steigernden Hilfen? Also ich gebe zum Beispiel einen Impuls mit dem Schenkel und wenn das Pferd dem nicht folgt, dann steigere ich den Impuls so lange, bis dann das Pferd Folge leistet.
Ja, das ist durchaus so zu nutzen, um die Nachgiebigkeit quasi feiner zu fördern, bis das Pferd im Endeffekt an den Punkt kommt, wo es nachgibt.
Ja, jetzt, ich weiß nicht, wir sind ja eigentlich, wollen wir uns die Sachen ja immer sehr neutral anschauen. Jetzt heute finde ich, merkt man von Anfang an der Folge, dass die Sache für uns so ein Geschmäckle hat. Darum würde ich jetzt vielleicht gleich umschwenken. Jessie und mal fragen, also vielleicht vorneweg, also ich und soweit mir bekannt ist auch die Jessie, wir haben ja die Vorstellung von Bewegung, dass die am ehesten sich mit einem biotensikalen Modell erklären lässt. Und jetzt wäre meine Frage an die Jessie, inwiefern lässt sich das denn in Übereinstimmung bringen, das Konzept der Nachgiebigkeit und das Konzept der Biotensikrität. Aber weil wir nicht wollen, dass an der Stelle irgendjemand aussteigen muss, kognitiv, würde ich die Jessie jetzt als erstes bitten, ganz grob in wenigen Sätzen zu skizzieren, was wir unter Biotensikrität verstehen.
Biotensikrität ist das Zusammenspiel zwischen einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Druck- und Zugkräften im Körper. Ganz einfach.
Ja, vielleicht kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen, weil, also.
Ja, also im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass die Knochen, also der Skelettanteil im Pferd, die Druckelemente sind, die quasi von innen ja irgendwo einen gewissen Raum halten. Und das Bindegewebe, das Fasziengewebe ist im Endeffekt das Zugnetz, das diese Druckelemente quasi, also das Knochengerüst aufspannt und somit den dynamischen Raum und eine dynamische Stabilität im System dadurch erhält.
Vielleicht wird es ein bisschen klarer, also das Modell der Biotensikrität ist ja noch gar nicht so alt und sehr lange hatte man nur die Erklärung des biomechanischen Bewegungsmodells. Vielleicht wird es für die Hörer nochmal ein bisschen klarer, wenn du vielleicht sagst, wie sich die beiden Modelle unterscheiden.
Ja, die klassische Biomechanik ist halt ein hebelbasiertes Konzept, wo man über Brückenkonstruktionen, was den Rücken angeht oder welchen Hebel quasi der Hals im Verhältnis zum Rücken oder zur Hinterhand bietet, je nach Position, was ein Durchschwingen vom Hinterbein für einen Hebel wieder auslöst. Also es geht immer um hebelbasierte Konzepte dabei. Das ist aber halt die Biomechanik aus mechanischer Sicht gesehen. Wenn wir bringen ja durchaus auch immer wieder mal, wenn wir über einzelne Körperbereiche sprechen, die Biomechanik mit rein. Aber nicht die Biomechanik als hebelbasiertes Konzept, sondern die Biomechanik aus Sicht der funktionellen Anatomie. Mhm. Also diesen Anteil der Biomechanik gibt es ja auch, die definiert, auf welche Art und Weise sich jedes einzelne Gelenk physiologisch bewegen kann und wie die zusammen im Zusammenhang stehen. Also das sind einfach diese drei Betrachtungsvarianten, die man halt unterscheiden muss.
Und wenn wir jetzt sagen, bei der Biotensikrität gehen wir nicht davon aus, dass sich das Pferd aufgrund von Hebeln bewegt oder was denn dann?
Das System hat in sich über den Faszienkörper und über das Verhältnis, wie sich's mit seiner Umwelt quasi interagiert, ist es immer ein bewegtes System, das, wenn es gesund funktioniert, Zugriff auf alle Bewegungsspektren, die halt dieses Säugetier, egal ob das das Pferd ist oder wir als Menschen, darauf zugreifen hat, darauf zugreifen kann und somit ja sehr antifragil eigentlich mit sämtlichen Lebenssituationen umgehen kann, ohne dabei zu Schaden zu kommen.
Und also ich erkläre mir, widersprich mir gerne, Jessie, aber wir wollen jetzt irgendwie auch ein praktisches Beispiel nennen. Also für mich lässt sich dadurch auch erklären, warum zum Beispiel Pferde, die einen starken röntgenologischen Befund haben, zum Beispiel eine starke Arthrose, trotzdem sich lahmfrei bewegen können. Mhm. Also das wäre für mich so ein praktisches Beispiel. Das ist ja eigentlich, wenn man jetzt nur biomechanisch denkt, dann würde man denken, okay, das sind zwei Gelenkflächen, die haben Veränderungen.
Und die sind dann eingeschränkt.
Genau.
Und das ist dann unumkehrbar eigentlich. Im Gegenteil, da würde man ja davon ausgehen, dass das über die Jahre, das sich eigentlich immer nur noch mehr verschlechtert und abnutzt oder zubildet. Und wenn wir das aus diesem Verhältnis zwischen Druck- und Zugelementen sehen, dann wird eigentlich klar, dass wenn der Körper eine sehr gute Zugspannung im System hat über den Faszienkörper, dass er mehr Platz zwischen den einzelnen Knochen quasi schaffen kann. Also die Gelenke sind nicht mehr so eng zueinander und können dann auch mit schwerwiegenden Befunden komplett lahmfrei und ohne Auffälligkeiten bewegen.
Und weil wir jetzt wieder zur Nachgiebigkeit kommen wollen, kann ich nur sagen, wir haben auch ein paar tolle Fälle aus Jessies Praxis, wo man das eben sehr gut sehen konnte. Ich denke, dass wir in unseren Praxisfolgen da mal das ein oder andere Pferd vorstellen werden. Okay, jetzt haben wir sehr viel über Biotensikrität gesprochen. Ich hoffe, alle sind geistig noch dabei. Jetzt biegen wir wieder ab zur Nachgiebigkeit. Und jetzt hast du schon von Zugkräften oder Spannungsverhältnissen gesprochen. Und jetzt frage ich mich, wie passt denn die Nachgiebigkeit in dieses System, wenn wir von dem biotensikalen Modell ausgehen?
Gar nicht.
Okay, Folge zu Ende. Ja, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, Jessie.
Ja, in dem Moment, wo der Körper nachgeben muss in irgendeine Richtung, geht ja Spannung raus. Also der Körper nimmt sich zurück, zieht sich zurück und gibt quasi, also gibt seine Kraft in dem Moment in dieser Struktur auf.
Also vielleicht ist hier nochmal wichtig, dass wir über das Wort Spannung reden. Also was die Jessie, wo ich mir ganz sicher bin, was die Jessie nicht meint, ist Verspannung in dem Sinne, dass wir einen verspannten, angespannten Muskel haben. Nee,
die Muskulatur ist da in der Regel sehr frei.
Dann beschreib doch mal, was du unter einer positiven Spannung im Sinne der Biotensikrität verstehst.
Das ist für mich ein Pferd, oder auch wenn ich es in der Praxis beobachte, das sich sehr balanciert ausrichten kann, im Rumpf keinerlei Verkippung zeigt, egal in welcher Variante sich das Pferd durch den Raum bewegt. Und es wirkt von innen heraus eigentlich sehr groß. Also es ist ein Pferd, das proportional von vorne, Mitte, hinten sehr gut verteilt ist. Sehr gleichmäßig, sehr groß. Es hat schwingende, kraftvolle, federnde Bewegungen. Es bewegt sich sehr mühelos und leichtfüßig. Ist sehr präsent, ohne dabei unbedingt hektisch sein zu müssen und trotzdem in seinen Reaktionen sehr angepasst an die Situation. Und es ist ein Pferd, das, egal was man von ihm frägt, sich nicht verbiegt oder verbeult oder irgendwo zusammenzieht, um antworten zu können, sondern es erhält von innen heraus permanent diese Ausdehnung, ist aber dabei trotzdem beweglich, ohne dass der Innenraum kleiner wird.
Das heißt, kann ich dann sagen, dass gespannt jetzt in dem Fall nicht verspannt, sondern aufgespannt heißt, im Sinne von, es spannt seine inneren Räume auf. Ist das vielleicht dann die bessere Beschreibung?
Ja, weil ein verspanntes Pferd für mich, wenn ich es draußen beobachte, ist gleichzusetzen mit einem Steifenpferd. Das ist, kann dann nur in einer gewissen Art und Weise sich positionieren und es, man sieht dann diverse Spannungslinien in der Muskulatur, man sieht Einziehungen, man sieht spannige Bewegungen und das Pferd ist auf so eine gewisse Art und Weise so monoton.
Okay, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich alle was vorstellen können, unter
ich hatte ein ganz klares
Bild den inneren Raum aufspannen und wie wir auf diese Ideen kommen. Vielleicht werden wir mal ganz konkret, Jessie, oder? Wir können uns das ja mal ganz konkret anschauen. Ich nenne jetzt vielleicht einfach mal ein Beispiel, an was ich jetzt zum Beispiel mit meinem Fakir arbeite, an der Longe. Also ich finde, Fakir ist, ich glaube, mit dem wurde extrem viel an der Nachgiebigkeit gearbeitet. Und das bedeutet, wann immer ich in Kontakt mit diesem Pferd trete, ist sein erster Impuls auszuweichen. Und jetzt habe ich ein Pferd an der Longe und ich möchte eigentlich eine gleichmäßige Verbindung zu dieser Longe haben und ich nehme den Kontakt zum Kappzaum auf und das Pferd gibt im Genick nach. Was passiert denn jetzt oder was für Möglichkeiten habe ich jetzt nicht oder warum ist es was, was ich nicht haben will?
Was passiert denn, wenn er das macht? Also was zeigt er dann, abgesehen von dem Nachgeben?
Ja, in der Regel also manche Leute würden es vielleicht sagen, er stellt sich nach innen. Ich würde sagen, er überstellt sich nach innen. In der Regel weicht die äußere Schulter nach außen aus.
Okay.
Ist ein bisschen von der Hand abhängig. Und ich habe keinen Zugriff mehr auf seinen Körper in dem Sinne, dass ich den ganzen Körper, also die ganze Wirbelsäule ausrichten kann. So fühlt sich das für mich an, weil ich habe ja quasi einen Zug auf oder ich habe einen Kontakt auf dem Kappzaum. In dem Moment, wo er nachgibt, bricht der Kontakt ab und ich kann...
Wie sieht's mit der Linie aus und wie sieht's mit seinem Takt in dem Moment aus und was macht seine ganze Mimik und sein Ausdruck?
Ja, die Linie ist natürlich schwierig zu halten, weil ich ja kein stabiles Gegenüber quasi mehr habe. Ja. Also ich habe ja nur die Longe. Zum Thema Takt muss ich sagen, dass ich jetzt allgemein sagen würde, wir arbeiten am Takt.
Und wie sieht's dann mit allgemein, also ja, wir arbeiten am Takt, aber trotzdem ist er ja in der Lage, in einem gewissen Rahmen eine rhythmische Bewegung zu zeigen. Bleiben wir mal dabei.
Ja, er neigt ja dann dazu, eher hektisch zu werden.
Wenn der Kontakt abbricht.
Ja.
Und wie würdest du ihn einschätzen, so von seiner emotional stabilen oder emotionalen psychischen Lage in dem Moment, wenn er das tut?
Er ist einfach nicht mehr da so ganz. Er ist für mich nicht greifbar.
Also wie wenn er dissoziiert? Oder?
Ja, kann man schon so sagen. Also ist jetzt nicht in jedem Fall, er tut es ja ständig und er ist schon bemüht dabei zu sein, aber er ist halt einfach nicht mehr gut ansprechbar für mich, weil ja der Kontakt abreißt.
Ja. Nee, aber dann hast du ja deine Antwort. Er verliert seine innere Stabilität. Er verliert die innere Stabilität. Er geht aus der Beziehung zu dir, zum Raum und zu sich selber raus. Also für mich ist es nie das Ziel, in der Arbeit einen Zustand zu erreichen, wo der andere sich eigentlich aufgibt. Weil das ist das, was er für mich in dem Moment tut. Er ist ja nicht, er kann sich mit der Situation nicht mehr auseinandersetzen. Er gibt auf, er bricht den Kontakt ab. Durch die Nachgiebigkeit, er verliert seine Stabilität und lässt halt dann irgendwie über sich verfügen.
Aber Jessie, ganz viele Leute würden doch sagen, ich will eine Zügelhilfe geben und das Genick muss doch locker sein und dann muss das Pferd im Genick doch nachgeben.
Ja, die Frage ist, wollen wir Pferde reiten und mit ihnen eine Art und Weise der Arbeit kreieren, wo wir für das Pferd ein lohnenswertes Gegenüber sind, Beziehung zu führen, wo wir aufeinander zugehen, auf einer Vertrauensbasis und einer gewissen Freiwilligkeit, oder wollen wir einfach nur unterwerfen Und in dem Moment, wo ich selber schwach bin, weil ich keine Stabilität habe, weil ich nicht gelernt habe zu kommunizieren, weil ich nicht gelernt habe, Beziehungen zu führen und wo ich mir kein Verständnis für das Gegenüber, wie es das Pferd angeeignet habe, bleibt mir ja nichts anderes, als es zu manipulieren, dass es das tut, was ich will. Weil ich einfach keine Kapazität mehr habe, weiter zu kommunizieren. Und dann gefällt einem das Konzept der Nachgiebigkeit. Weil dann macht einer das, was ich will und einer verfügt drüber. Gibt es auch manchmal andersrum. Wenn Pferde ihre Menschen gut erzogen haben zur Nachgiebigkeit, dann endet es meistens schon vor der Reithalle, die Arbeit. Oder noch früher.
Also ich bringe jetzt vielleicht noch das konkrete Gegenbeispiel, wie es auch sein kann. Also da würde ich jetzt, ich schaue gerade das Bild von der Donna an. Wenn ich mit der Donna in die Reithalle gehe, Donna hat andere Probleme, aber sie hat nicht das Problem, dass sie auf diese Art nachgiebig ist, wie es der Fake ist. Das heißt, ich kann den Kontakt zur Longe halten und ich habe plötzlich Zugriff auf die Wirbelsäule, weil die ja stabil bleibt. Mhm. Und ich kann anfangen, meinem Pferd Vorschläge zu machen, wie es seine Wirbelsäule im Raum ausrichten könnte, weil die Wirbelsäule ja dann einfach nirgendwo abbricht in dem Moment. Mhm. Also das wäre jetzt so dieses konkrete Gegenbeispiel, mit, das mich gerade so stark beschäftigt. Weil man muss ja dazu sagen, also ich glaube, dass die Jessie und ich so eine starke Abneigung gegen die Nachgiebigkeit entwickelt haben, ist ja auch eher eine neue Entwicklung, oder Jessie? Also auf jeden Fall keine, die vor 10 Jahren stattgefunden hat. Oder wie würdest du das beschreiben?
Nee, das ist, also grundsätzlich ist es für mich schon sehr lange die Idee, dass sich eigentlich eine Seite mehr aufspannen muss, dass es in die andere Richtung quasi nachgiebig wird. Also nicht einfach nur ich schließe auf einer Seite. Also da habe ich das Konzept eh schon immer so ein bisschen anders verstanden. Aber ich habe es rigoros eigentlich aus meiner Arbeit gestrichen, weil ich möchte, dass die Pferde in der Lage sind, mit mir zu kommunizieren und ich ihnen das nicht absprechen will und ich will sie auch nicht einfach nur so dressieren, dass sie einfach nur Knöpfchen druckmäßig das machen, was ich von ihnen will, sondern ich sehe sie eigentlich als wertvolle Partner in dem Sinn, die ja auch Befindlichkeiten und Erlebnisse und eine Meinung und was sie auch immer haben und das ist eigentlich, dass sie das wert, also dass sie die Beziehung wertvoll finden und deswegen aus einer inneren Kapazität heraus mir entgegenkommen wollen, aber nicht, weil ich sie dazu zwinge. Und wenn man sich das überlegt, die meiste Nachgiebigkeit frägt man ja eigentlich im Hals, weil jeder, der darüber nachdenkt, dass ein Pferd im Rücken nachgiebig für den Reiter sein soll, also ich glaube, da sind sich im besten Fall alle Hörer einig, dass kein Reiter will, dass wenn man sich aufs Pferd setzt, dass der Rücken nach unten nachgibt. Also da passt es dann nicht zusammen. Auf der einen Seite soll das Pferd uns tragen, aber auf der anderen Seite soll es keine Meinung haben. Also das steht für mich so ein bisschen im Widerspruch.
Warum ist es dann deiner Meinung nach bei vielen im Hals so verbreitet, dass es für sie da keinen Widerspruch darstellt?
Naja, über den Hals hat das Pferd halt, das ist einfach unsere Art, wie wir mit denen ja auch viel in Kontakt treten, wenn man jetzt zum Beispiel über seinen Sitz nicht so gut kommunizieren kann. Oder schau die Handarbeit an. Da gehen wir über den Kopf. Die Longenarbeit und ich meine, egal wo ich jetzt hinschaue, der Mensch ist so gestrickt, dass bevor er körpersprachlich sich mit diesem Pferd konfrontiert und mit ihm anfängt zu kommunizieren, nimmt er lieber die Zügel und zieht das Pferd einfach in die Richtung, wo er es halt haben will, weil es einfacher ist. Aber es gibt auch Pferde, die nicht sind wie Fakir, die dann den Hals festmachen, auf dieses Gebiss beißen und sagen, mit mir nicht. Und die will immer keiner reiten, weil die werden dann schwierig. Aber weil sie eine Meinung haben und weil man mal drüber nachdenkt, wenn man sich die Masse von so einem Hals mal anschaut und dann die Arme der Leute nimmt, also da steht eigentlich ja schon eine andere Kraft, was sie dagegen setzen könnten, wenn sie es wirklich drauf anlegen. Hätte keiner von uns eine Chance.
Jetzt, Jesse, mir fallen jetzt noch zwei Aspekte zu dem Thema ein. Das eine ist nämlich, dass sich jetzt bestimmt viele denken, ja, aber wie soll ich denn Dressur reiten, wenn mein Pferd nicht nachgibt? Wie soll ich denn Lektionen reiten? Wie soll das denn gehen?
Es ist ja egal, ob es Dressur oder Western, was auch immer. Es geht immer darum, dass das Pferd irgendwohin mit dem Kopf ausweicht, wo man es der Form halber entsprechend haben will und wo es einfacher zu steuern ist.
Aber du würdest dem widersprechen, dass man ein Pferd nicht dressurmäßig ausbilden kann, wenn man es nicht zur Nachgiebigkeit bringt.
Man kann das Pferd sehr wohl in dem Rahmen ausbilden, weil das Pferd all diese Dinge ja schon kann. Im Endeffekt müssen wir dem Pferd die nötige Kraft und die nötige Motivation geben, dass es das mit uns in der Regel als Körperklaus da oben auch ausführen kann. Und da hilft es ihm nicht, wenn wir dem Pferd lernen, den Kopf in sämtliche Richtungen zu verbiegen, wo es keine Verbindung mehr zum Rest seines Körpers dann spürt, sondern eben abdriftet, nur noch über sich verfügen lässt, unter Umständen massive Schmerzen erfährt, weil das Nervensystem komplett im Stress ist.
Also das heißt, wir können das Konzept der Nachgiebigkeit aus unseren Gedanken streichen und können trotzdem unser Pferd entwickeln, auch Lektionen mit unserem Pferd reiten, aber es ist einfach eine andere Herangehensweise.
Es ist eine andere Herangehensweise und es ist vor allen Dingen, man muss sich halt auch sehr stark mit sich selbst insofern konfrontieren, weil man anfangen muss, tatsächlich zu kommunizieren und Interaktion zu treten, ohne den anderen zu manipulieren.
Ein letzter Gedanke, den ich noch habe, vielleicht auch so als Anregung zum Mitüberlegen, als ich das angefangen habe, dieses Konzept der Nachgiebigkeit so stark in Frage zu stellen, weil es mir auch immer mehr zuwider war, weil ich ja niemand bin, der mein Pferd brechen will oder der einfach will, dass mein Pferd auf Druck nachgibt. Ich habe dann einfach so angefangen zu überlegen, in welcher Sportart, die ein Mensch ausführt, geht es denn darum, nachzugeben? Also wenn ich athletische Höchstleistungen erreichen will, sagen wir mal, ich bin Weitspringer, ich bin Sprinter. Und dann dachte ich mir, ja okay, es ist vielleicht nicht so der treffende Vergleich, aber ich bin Ballerina. Klar sind die wahnsinnig dehnbar und beweglich, aber auf der anderen Seite, wenn die springen oder Spitzentanz machen, haben die sehr viel dynamische Stabilität. Und ich habe mir gedacht, keiner würde doch dran an der Nachgiebigkeit arbeiten. Ich meine, ich habe einen Spann im Spitzentanz, den ich halten muss. Also das ist ja Spannung pur eigentlich, die ich da drauf habe. Aber niemand würde ja sagen, die Ballerina ist verspannt. Mhm. Also das war dann was, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Also wenn man sich das mal so überlegt.
Ja, wo fordert man dann in unserer Gesellschaft Nachgiebigkeit, wenn du es im Sport nicht gefunden hast?
In sämtlichen Beziehungen, würde ich sagen, die man so führt.
Ja, aber die Beziehungen, in denen Nachgiebigkeit gefordert wird, ist ja einer irgendwie massiv dominant und einer hat nicht die innere Kapazität für sich einzustehen und das ist dann der, der dem anderen irgendwie Folge leisten muss. Also Es ist immer in irgendwelchen Beziehungskonstrukten, in dem einer eine Machtposition massiv einnimmt und ausnutzt.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss, wer jetzt denkt, also ich denke, am meisten wird dieses Konzept der Nachgiebigkeit, wie du gesagt hast, im Hals und im Genick irgendwie so verortet sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jesse, aber seit ich aufhöre, an der Nachgiebigkeit meiner Pferde zu arbeiten und anfange, an der Stabilität meiner Pferde zu arbeiten, umso freier wird dieses Genick und dieser Hals.
Weil sie keine Schutzspannung mehr brauchen, weil es gibt nichts mehr, was sie vor dir verteidigen müssen. Und das Wichtigste, worauf doch ein Körper aufpasst, ist im Endeffekt auf sein zentrales Nervensystem, weil wenn das gekappt wird, ja, dann ist halt Exitus, also dann bist du halt gelähmt, dann geht nichts mehr. Das heißt, dein Körper wird ja immer darauf aufpassen, dass da kein Schaden genommen wird. Und sobald irgendwo in deiner Wirbelsäule es droht, dass ein Schaden passiert, dann greift ja deine sehr wirbelsäulennahe Muskulatur ein und wird eine Schutzspannung aufbauen, dass es eben das zentrale Nervensystem schützt. Und wenn sich der Körper aber von innen heraus stabilisiert, dann kann er tatsächlich auch loslassen, weil er eine gewisse Sicherheit gewinnt. Und wenn er in Beziehungen gehen kann oder in Situationen gehen kann, ohne sich verbiegen zu müssen, sondern er kann einfach diese innere Haltung aufrechterhalten, gibt es keinen Grund für Spannung, also für negatives Verspannen.
Ja, mir fällt es noch ein, jetzt zum Ende unserer Sendung, wie Leute, wer sich vielleicht mal anschauen möchte, wie sowas funktionieren könnte, ohne ein Konzept der Nachgiebigkeit zu arbeiten. Wir sind kurz davor, unseren ersten Online-Kurs anzubieten, den man also einfach kaufen kann und dann zu Hause anschauen kann, ohne dass es ein Live-Webinar ist, zum Thema Longieren. Das wäre ein ganz guter Einstieg. Mhm. Werden wir dann natürlich nochmal bekannt geben. Oder, Jessie, hast du noch einen Termin, den du verkünden möchtest?
Also wir haben neben unseren Ausbildungen auf dem Hof diese Trinity Insight, also so Live-Veranstaltungen, wo wir so, ich glaube, 3-3,5 Stunden einfach unsere Arbeit mit den Pferden zeigen und auch erklären. Da ist, glaube ich, der erste Termin ist im März. Das wäre vielleicht einfach eine Variante, wo man sich das mal live vor Ort angucken kann, ins Gespräch gehen und sich vielleicht auch ein Bild da abholen und auch die Pferde einfach mal erleben, wie reagieren die eigentlich in dieser Art der Arbeit.
Genau, und ansonsten, also freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Feedback zu der Folge gebt, also wenn Fragen offen geblieben sind oder wenn ihr ganz anderer Meinung seid, sind wir auch sehr gespannt. Dann schreibt uns einfach, Kontaktmöglichkeiten verlinken wir dann wieder in den Shownotes. Ja. Dann sagen wir danke fürs Zuhören und beim nächsten Mal, wie gesagt, wird es dann ein Praxisbeispiel geben. Das müssen wir uns aber nur überlegen, wer das wird. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.